Deutschlandfunk Kultur heute.
Dazu lädt sie Michael Köhler ein. Willkommen. Architektur, Malerei, Theater und zuerst Filmkunst haben wir in dieser halben Stunde Kultur zu bieten. In Anspielung auf sein rot-blondes Haar, da sagte Regisseur Sidney Pollack über Robert Redford, hinter der Goldfassade, da lauern dunkle Schatten. Seit Mitte der 60er Jahre macht er Filme. In den 70ern, da führte gar kein Weg an diesem Darsteller vorbei. An Filmen etwa wie Der Clou von 1973 mit Robert Redford als Trickbetrüger Hooker. Das Ganze spielte im Jahr 1936. Filme wie Jeremiah Johnson, Der große Gatsby und andere wären zu nennen. Dieser Gauner war nicht verkleidet, hatte keine Maske. Redford musste nur sein Gesicht zeigen. Das versprach Erfolg. Nun ist sein Abschiedsfilm in den Kinos zu sehen, ein Gauner und Gentleman. Filmkritikerin Katja Nikodemus muss sich deshalb fragen, ein selbstgewähltes Ende, ein angekündigter Abschied, ist das glaubhaft oder hört da nur jemand nicht auf, aufzuhören?
Also er hat es noch nie so klar gesagt, dass er als Schauspieler aufhören will. Und ich meine, der Mann ist 82, auch wenn er vor ein paar Jahren in dem Film All is Lost noch einen fitten Segler in Seenot gespielt hat. Also wir müssen uns vielleicht an den Gedanken gewöhnen, dass auch dieser erdbeerblonde, gestaltgewordene amerikanische Traum abtritt, so schwer uns das vielleicht auch fallen mag.
Ein Gauner mit guten Manieren und Schwiegersohntauglichkeit, der nun also auftritt in seinem letzten Film, ein Gauner und ein Gentleman.
Nach meiner Erfahrung bringt es einen weiter, wenn man schick aussieht, denn alle glauben dann, man wüsste, was man tut. Selbst wenn es nicht stimmt.
Ja, wenn es nicht stimmt, aber schick aussehen muss man schon dann doch noch. Ist das sein Rezept?
Ja, weil im Grunde auch Bankräuber und so, die Assoziationen würden hier eigentlich ins Leere führen, weil diese Figur, Forrest Tucker, das hat ihm übrigens wirklich gegeben, dieser Bankräuber bittet die Bankangestellten förmlich zur Kasse mit einem gewissen Nachdruck, also er weist auf die Existenz seiner Waffe unterm Jackett hin, ohne dass diese Waffe je zu sehen ist. Und der amerikanische Originaltitel The Old Man and the Gun ist da vielleicht passender, weil wir fragen uns die ganze Zeit, ob dieser alte Mann die Waffe dabei hat oder nicht. Und diese Frage, die trägt natürlich zu einer Aura des charmanten Hochstaplers oder Schwindler oder eleganten Gauners bei. Und diese Eleganz verfällt in diesem Film übrigens auch Jewel, gespielt von Sissy Spacek, die Frau, mit der dieser Gauner eine späte, zärtliche, wunderbare Romanze erlebt. Und ihm erfällt auch der Polizist, der ihn jagt, gespielt von Casey Affleck. Auch der kann sich dieser Verführungskraft nicht entziehen. Und im Kern dieser Verführung steht eigentlich die Tatsache, dass es diesem Gauner Forrest Tucker nicht ums Geld geht. Es ist einfach fern jeder Gier, was er tut.
Das Schöne an Gentleman-Verbrechern ist in der Regel, dass sie keine Leichen erzeugen. Worum geht es denn diesem Gauner, wenn nicht, wie Sie sagen, um Geld?
Ja, unzählige Male wurde dieser wahre Forrest Tucker in den 80er Jahren übrigens gefasst und unzählige Male ist er wieder ausgebrochen, hat weiter Banken überfallen. Und auf der Leinwand in Gestalt von Redford wird uns klar, es geht hier um den Thrill, um die Herausforderung auch der kriminellen Eleganz, um das Gefühl, sich lebendig zu fühlen. Und der Banküberfall ist ja eher so eine Art Lebensmetapher oder Vitalitätsmetapher. Und er spielt ja in den 80er Jahren, der Film, hat auch eine sehr schöne altmodische Wahl des Bildausschnitts, auch eine gröbere Körnung. Und das lässt das Kriminelle umso entrückter erscheinen. Also hier geht es eher um das Lebensprinzip, eine Bank zu überfallen, weil sie da ist und vielleicht auch, weil sie es ein bisschen verdient hat. Und teilweise kam mir der Film ein bisschen wie eine Fuge vor oder wie so ein Musikstück, arrangiert rund um Robert Redford und rhythmisiert von den Banküberfällen.
Also der Elan vital, hätte man bei Auguste Rodin gesagt, um 1900. Die Lebenskraft drückt sich in der Gaunerei aus.
Ja, und das Schöne ist, dass diese Lebenskraft sich auch dadurch ausdrückt, dass der Film auch mit älteren Ausschnitten von Outlaw-Rollen von Robert Redford spielt, wo er dann wieder jünger ist. Und das färbt auch wieder auf diese ältere, 82-jährige Figur ab.
Ich weiß ja nicht, ob Sie Pathos ertragen, aber Robert Redfords Munition...
Aber gerne.
Robert Redfords Munition ist sein Charme. Würden Sie zustimmen?
Ja, ich finde, am schönsten hat das mal Paul Newman gesagt. Das war übrigens Robert Redfords bester Freund. Der hat gesagt, Robert Redford hat eine unkorrumpierbare Männlichkeit, die sich nichts beweisen muss. Und das ist, glaube ich, auch dieser Charme. Und deshalb ist Robert Redford auch der Schauspieler oder auch der Leinwandmann, mit dem man sich sofort vorstellen kann, in Rom in einem kleinen Restaurant essen zu gehen oder sich in irgendeiner Wildnis an ein Lagerfeuer zu kauern. Er hat einfach diese Mischung aus Sanftheit und Virilität und mit dieser Lässigkeit kann er sich auf völlig entspannte Weise an seine Figuren ausleihen.
Ein Film, den man also gesehen haben sollte, ein Gauner und ein Gentleman?
Unbedingt. Also wenn er jetzt abtritt, mein Gott, Sie haben es eben gesagt, wenn ich dran denke, der große Gatsby, er steht da vor pinkfarbenen Herrenhäusern, jenseits von Afrika, im Jägerschlapphut, auf der Löwenpirsch, die Unbestechlichen als Journalist mit Hemdsärmeligen, der seine Enthüllungsartikel in die Schreibmaschine hackt. Ja, allein aus Sentimentalität und Bewunderung muss man sich diesen Film anschauen.
Ich gestehe gerne, dass ich noch Schüler war und den Clou gesehen habe. Das sind ja natürlich Filme, die einen dann irgendwie dann auch ein Leben lang begleiten, oder?
Genau, wir sind also mit Robert Redford erwachsen geworden, älter geworden und das ist, glaube ich, so schlimm. Er ist mehr als ein Stück Filmgeschichte, weil er eben auf so eine charmante, unaufdringliche Weise immer bei uns war und noch ist übrigens, ja.
Robert Redford in seinem letzten Film, ein Gauner und Gentleman, Katja Nikodemus, hat uns den Schauspieler und den Film noch einmal nahegebracht. Wir wechseln zur Sprechbühne, das Wiener Burgtheater. Es bekommt mit Martin Kuschei einen neuen Intendanten, das wissen wir. Bislang ist der noch Chef am Münchner Residenztheater. In Wien folgt er auf Karin Bergmann, die die Renommierbühne nach Auseinandersetzungen um finanzielle Unregelmäßigkeiten des Managements von Matthias Hartmann übernommen hatte. Neuer Intendant, neues Ensemble, so ist das oft. Dazu zählt auch das regieführende Personal. Zwei Jahrzehnte lang war eine der herausragenden Wort- und Schauspielkünstlerinnen an der Burg Andrea Bred. Und diese Regisseurin gehört nun nicht zum neuen Team um Martin Kuschei. Zum Abschied, auch hier also ein Abschied, inszeniert sie Gerhard Hauptmanns Klassiker Die Ratten. Vielleicht dessen bekanntestes Bühnenstück von 1911. Die Tragikomödie spielt in einer Berliner Mietskaserne und im Theatermilieu, in einer Wanzenburg. Michael Lages war bei der Premiere in der Wiener Burg.
Grundsätzlich wie mittlerweile kaum noch jemand sonst im Alltag der deutschsprachigen Bühnen nimmt Andrea Bred einen Text beim Wort und sucht darin und dafür die zeitgenössische Form. Bei Hauptmanns Ratten ist schon das nicht ganz einfach und darum sehr wichtig, weil das Stück in angestrengt übersteigertem Berliner Ton geschrieben ist. Bred und Dramaturg Klaus Misbach haben zum Glück alles Kolorit getilgt. Und weil mit Martin Zehetgruber einer der herausragenden Bühnenbildner der vergangenen Jahrzehnte mit im Spiel ist, bekommt die Aufführung zusätzliche Gegenwartskraft in einem grandiosen Raum. Das Rauf und Runter, oben und unten in der alten Berliner Mietskaserne, wie Hauptmann sie beschreibt, hat Zehetgruber in einen Albtraumraum von Dachboden gebannt. Wandsegmente aus halbdurchsichtigem Plexiglas sind so geschickt auf die riesige Bühne des Burgtheaters gestellt, dass sich bei schnellem Drehen gleich zu Beginn der Eindruck einer Dachbodenwelt mit unermesslich vielen Einzelparzellen und Kabuffs einstellt, eine Art Wimmelbild voller Papiermüll, in dem sogar 4 oder 5 echte Riesenmonsterratten liegen und lauern, der Rattenkönigsskulptur von Katharina Fritsch abgeschaut. Diese abgründige Landschaft passt für die kinderlose Kleinfamilie um Maurer Polier Paul John und Gattin Henriette, die das Kind einer polnischen Zuwanderin zu sich nimmt, es rettet und später nicht mehr wieder hergeben will, wie auch für die familiären und beruflichen Umtriebe des abgewickelten Theaterdirektors Hassenreuther, bei Sven-Erik Bechtol fast ein Emanuel Striese wie aus der Posse um den Raub der Sabinerinnen. Die Komödie um ihn und die Tragödie um Frau John bilden bekanntlich die beiden Pole des Stücks. Frau John ist mit Johanna Wokalek erstaunlich jung besetzt und auch das ist programmatisch. Das Paar mit ihr und Oliver Stokowski ist eben kein altes, das nach dem noch nicht lange zurückliegenden Kindstod des gemeinsamen Adalbertchens keinen weiteren Nachwuchs mehr bekommen könnte. Die Verstörungen dieses Paares sind eindeutig sozial begründet, nicht biologisch. Ganz sachlich, wie die Sozialarbeiterin nebenan, bietet sich Frau John der jungen Polin Pipa Karzka als Retterin an für das Kind, das keinen Vater haben wird.
Was wollen Sie denn in Ihren Zustand jetzt den Kerl noch weiter nachkaufen?
Dann springe ich in den Landwehrkanal und werde auch.
Warum denn? Ihr Kind, Pauline, das wird es gut haben. Ja? Wie ein eigenes Kind.
Und erst mit dem Kind, das sie wie das eigene annimmt, reift die Psychose in ihr. Immer wieder sieht sie das verstorbene eigene im fremden Baby, fantasiert gar von toten Kindern, die wieder leben, wenn sie nur in die Sonne gestellt werden. Und die dauernde Abwesenheit des Gatten, der weit weg auf Montage arbeitet, macht die Sache nicht besser. Der Dachboden ist ein Gefängnis voller schrecklicher Schatten. Das Psychogramm der richtig falschen Mutter entwickelt sich fatal und der Zweifel an Frau Johns überraschender Mutterschaft auch.
Ich werde alles haarklein aussagen vor Gericht. Tag, Stunde, Ort, wo es geboren wurde.
Sie meinen also, wenn ich Sie recht verstehe, ja, die Frau John besitze kein eigenes, ja, Kind. Und das, was bisher dafür gegolten hat, ja, das wäre das ihre.
Ja.
Bechtolf, Wokalek und Stokowski, dazu Sarah Viktoria Frick als arme, energische Polin und Nikolas Ovčarek als Mutter Jons finsterer Bruder Bruno, sie alle markieren den Kern eines grandiosen Ensembles. Aber, und darauf muss gerade im Burgtheater immer wieder hingewiesen werden, selbst diese Top-Besetzung wäre nur die Hälfte wert, ohne die machtvolle Strenge, mit der Andrea Breth das alte Bild von Hauptmannsratten in die Gegenwart herüberholt. Andrea Breth, vielleicht die letzte Fundamentalistin des Literaturtheaters, reißt eben nicht die Fenster auf, um frischen Wind hereinzulassen, sie macht die Schotten dicht und stößt uns mit allen Sinnen auf das, was heutig blieb vom alten Schrecken. Abschied von Wien, sei es drum. Die Riege prominenter Intendanten im Publikum war beträchtlich, sie stehen jetzt Schlange und demnächst werden wir Breth-Inszenierungen vielleicht in Hamburg, Bochum oder Berlin zu sehen bekommen. Um die Zukunft dieser Künstlerin muss sich niemand sorgen.
Sagt Michael Lages, er sah Gerhard Hauptmanns Ratten, inszeniert von Andrea Breth an der Wiener Burg. Die Tate Britain, sie ist nicht nur eine der schönsten Galerien Europas, sie zeigt jetzt etwas Besonderes. Nämlich in 50 Gemälden will sie zeigen, wie Vincent van Gogh sich von Großbritannien habe beeinflussen lassen als Maler und wie umgekehrt er die Malerei Englands beeinflusst habe. Keine geringe These, Stefan Koldehoff. Sie müssen ertragen, dass ich erwähne, dass Sie auch Verfasser eines Buches über Vincent van Gogh sind. Wann war denn Vincent van Gogh in England?
Er ist mehrfach dort gewesen. Also wenn im Pressetext der Tate die Rede davon ist, er war von 1873 bis 1876, dann klingt es nach 3 Jahren, so war es nicht. Er war immer mal wieder da, erst als 20-jähriger Kunsthandelsangestellter, dann hat das nicht richtig funktioniert, lieber wieder nach Hause zu den Eltern zurück. Dann nochmal 1876 als Hilfslehrer und Prediger. Also es waren immer so Häppchenaufenthalte sozusagen.
Wie zeigt denn die Ausstellung den englischen Van Gogh?
Naja, den englischen Van Gogh gibt es eigentlich gar nicht, denn in den Jahren, über die wir gerade gesprochen haben, Herr Köhler, da wollte er alles werden, nur noch kein Künstler. Ich habe es ja gerade schon gesagt, er war im Kunsthandel angestellt, zwischendurch in Holland war er nochmal Buchhändler und hat als Hilfsprediger auch dort im belgischen Kohlengebiet gearbeitet. Also es gibt keine Werke aus dieser Zeit. Es gibt ein paar Briefskizzen, ein kleines Kirchlein, das er mal gemalt hat. Es gibt dieses berühmte Zitat, das jetzt natürlich überall auch steht im Zusammenhang mit dieser Ausstellung, wie ich London liebe. Er ist dort viel spaziert, hat sich diese Stadt, Millionenstadt, schon damals, ja, natürlich, erschlossen. Aber den britischen Van Gogh, den gibt es nicht wirklich.
Sein Werk ist riesig. Er brachte in wenigen Jahren seines Lebens bis 1890 über 800 Gemälde oder noch mehr zusammen. Zeichnungen sind es, glaube ich, an die 1000. Da finden sich vielleicht auch das ein oder andere englische Motiv. Also hier mal ein bisschen Nebel und schon sind wir in England.
Naja, genau das ist es eben, was man im Moment dann macht. Also die Ausstellung beginnt mit Dickens Romanen, die er gelesen hat. Beginnt mit einer grafischen Zeitung, die hieß The Studio. Da gab es viele Schwarz-Weiß-Darstellungen von armen Menschen, denen sich Van Gogh dann ja in seinen holländischen Jahren auch gewidmet hat. Da kann man durchaus noch direkte Bezüge herstellen. Anschließend wird es aber ein bisschen merkwürdig. Da hängen große Bilder, die in Londoner Galerien und Museen hätten gesehen werden können. Viel Konjunktiv immer drin. Eine große Landschaft von Meindert Hobbema zum Beispiel, eine Allee mit Bäumen und daneben dann eine Allee mit Bäumen von Van Gogh. Und das Gleiche gibt es für die Themen Chill Oktober, also kälterer Oktober, oder Autumn Avenues, Herbstalleen oder Parks im Impressionismus. Und da haben Sie natürlich völlig recht. Also wenn Sie sich dieses große Oeuvre von insgesamt 2100 Zeichnungen und Gemälden angucken, dann finden Sie immer irgendwelche Entsprechungen. Nur der Beleg, der bleibt aus in dieser Ausstellung. Es bleibt bei Behauptungen, das wurde da und dadurch inspiriert. Es gibt keine Selbstaussagen dazu. Es gibt auch keine Verweise auf konkrete Werke. Danach habe ich das und das gemalt.
Stimmt denn dann der zweite Teil der These, dass er englische Maler beeinflusst hat? Also ist jedes Sonnenblumenbild von Vincent van Gogh beeinflusst?
Das ist lustig, dass Sie gerade das ansprechen, die Sonnenblumen. Die hat nämlich tatsächlich die National Gallery ausgeliehen, was sie nur sehr, sehr, sehr selten tut. Und da hängen die nun in dieser Ausstellung in einem Raum, der voll ist mit Sonnenblumenbildern. Und ehrlich gesagt zum Teil mit Sonnenblumenbildern, von denen man weiß, warum die nicht in der National Gallery gelandet sind. Und nun muss man wissen, dass die National Gallery den Van Gogh sehr früh angekauft hat und dass er natürlich für großes Aufsehen gesorgt hat und viele sich dran versucht haben, dieses Motiv auch zu machen. Ob man da nun von Schülern sprechen kann, ob man da von Kopien, von Amateurbildern sprechen kann, dieser Raum hat mich ehrlich gesagt nicht so wahnsinnig überzeugt.
Wir haben noch ein bisschen Zeit und können noch so 2, 3 Fragen durchaus noch behandeln. Ziemlich steil finde ich auch die These, Francis Bacon hätte Einflüsse von Van Gogh aufgenommen. Was ist davon zu
halten? Er hat ein Bild kopiert. Das ist anders als Einflüsse aufgenommen. Es gibt ein ganz berühmtes Bild von Van Gogh aus dem Herbst 1888. Der Maler auf dem Weg zur Arbeit. Da hat er so eine klappbare Staffelei über der Schulter und einen Malkasten unterm Arm und marschiert auch an so einer Pappelallee vorbei. Dieses Bild hat bis zum Krieg im Kaiser-Friedrich-Museum in Magdeburg gehangen und ist leider verschollen. Und Francis Bacon hat sich nun dran gemacht, dieses Bild neu zu erschaffen. Riesige, raumfüllende Bilder. Ich glaube, es gibt eine Serie von 6 oder 8 insgesamt. 3 davon hängen dort. Und das ist eigentlich eine schöne, gelungene Hommage, weil man da nicht versucht, wie bei Malen nach Zahlen 1:1 die Parallelen zu finden und zu sehen, da hat er das übernommen, da hat er das übernommen. Es ist eine freie Interpretation von Francis Bacon nach einem leider verschollenen Bild. Es ersetzt also fast ein bisschen das Original. Und das, muss ich sagen, ist eine Idee, die entlässt einen dann einigermaßen guten Mut. Wieder.
Eine Besonderheit ist, es wird sehr viel Druckgrafik gezeigt, nicht wahr?
Ja, und das ist, wie gesagt, auch schön an dieser Ausstellung. Also diese frühen Schwarz-Weiß-Arbeiten, da gehören eben auch 8 Lithografien und eine Radierung dazu, die Van Gogh geschaffen hat. Und das ist auch nochmal ein schöner Beleg dafür. Wir leben ja alle mit dem Bild, das der Film von Vincente Minnelli mit Kirk Douglas und Anthony Quinn uns in die Köpfe gehämmert hat. Er hat nie Erfolg gewollt und er hat auch nie Erfolg gehabt. Nein, das stimmt nicht. Er hat wirklich auch druckgrafisch gearbeitet, Vincent van Gogh, und er hat diese Druckgrafiken seinem Bruder, dem erfolgreichen Kunsthändler Theo van Gogh, nach Paris geschickt, mit der immer wiederkehrenden, manchmal sogar unverschämten Ansage, nur verteil das mal, nur guck mal, dass ich bekannt werde, so schlecht, wie alle immer sagen, bin ich gar nicht.
Vincent van Gogh im Umfeld von vielen anderen Malern, 50 Gemälde sind da zu sehen, Stefan Koldorf sah die Schau in der Tate Britain in London. Die Stiftung des Softwareunternehmers Hasso Plattner. Sie will in Potsdam ein Museum für DDR-Kunst einrichten. Nach dem Barberini wäre es das 2. Museum der Stiftung in der Stadt. Das ehemalige Terrassenrestaurant Minsk aus DDR-Zeiten soll dafür saniert werden. Neben dem künftigen Museum soll auch in Neubauten preiswerter Wohnraum entstehen. Das verfallene Terrassenrestaurant der DDR soll also verkauft werden. Lange Zeit war geplant, es sogar abzureißen. Die Stadtverordnetenversammlung hatte die Abrisspläne erst im vergangenen Jahr gestoppt. Und jetzt soll bis Mai über den Verkauf entschieden werden. Den Architekturkritiker Nikolaus Bernau habe ich gefragt, was ist denn das Besondere am Minsk?
Das Besondere ist vor allem, dass man es praktisch sofort sieht, wenn man aus dem Hauptbahnhof von Potsdam herauskommt, dann entdeckt man heute eben so eine Art Ruinenarchitektur an. Das kann man es kaum bezeichnen. Das Gebäude ist seit 2004 leergezogen, seitdem wirklich regelrecht geplündert worden. Es sind also wahrscheinlich alle Fensterscheiben kaputt inzwischen. Es hat auch reingeregnet. Also ist ein sehr, sehr beschädigter Bau, der aber sehr, sehr interessant ist, weil er 1971 bis 1977 entworfen wurde als eine Art Stadtkrone. Richtig, also mit den großen Fenstern des Restaurantbereichs hat dieser ganze Bau bis weit in die Innenstadt von Potsdam hinein geleuchtet, richtig. Dieses Café-Restaurant Minsk ist im gewissen Sinne ein Rest einer ursprünglichen Planung, die heute noch in Ansätzen erlebbar werden kann, wenn man sich diesen Bau anguckt. Und es ist außerdem wirklich tolle Architektur.
Was erwidern Sie, wenn jemand sagt, da verschwinde mit diesen Planungen fürs Museum DDR-Geschichte und Ostmoderne?
Nein, das ist völliger Unsinn. Also in Potsdam gibt es reichlich DDR-Geschichte und es gibt auch reichlich DDR-Architektur noch, vor allem Wohnungsbau, sehr guten Wohnungsbau übrigens auch. Was aber doch sehr auffällig ist, sowohl in Potsdam als auch in Berlin, wie überhaupt in ganz Ostdeutschland, dass ja immer wieder die richtig guten Architekturen abgerissen werden. Die stehen nämlich, das ist in der DDR nicht anders gewesen als in der Bundesrepublik, an Stellen, die besonders auffällig sind. Da ging es darum, die Stadt Potsdam als moderne Stadt zu signalisieren. Wenn dort dieser Bau verschwinde, dann verschwinde eben wieder mal ein Bau, der erste Qualität hat und nicht irgendeine nebensächliche Architektur.
Was ist nach dem Stand der gegenwärtigen Planung zu erwarten? Heute hat sich ja die Stadt dazu geäußert, dass die Stiftung des Softwaremilliardärs Plattner ein Museum für DDR-Kunst da errichten will.
Ja, man muss den Bau zweifellos sehr, sehr sanieren. Es gibt wohl erste Zeichnungen bereits aus einem Stuttgarter Architekturbüro dafür. Zweifellos ist das sehr, sehr aufwendig. Nicht zuletzt deswegen, weil dieser Bau natürlich in keiner Form irgendwelchen energetischen Bestimmungen entspricht, die heute gültig sind. Das heißt, man muss ihn jetzt erstmal im Grunde genommen unter Denkmalschutz stellen und dann ganz hart darauf achten, dass diese ganzen feinen Profile, die zarten Umrahmungen, die weiten Aussichten, dass die alle erhalten bleiben. Weil in dem Moment, wo die weg sind, ist diese Architektur dann einfach auch zerstört. Andererseits soll es eben ein Museum werden. In meinem Museum sollten möglichst nicht zu viel Licht drin sein, nicht zu viel UV-Strahlen reinkommen. Das heißt, man wird nicht umhin kommen, in diese sehr luftige Architektur andere Architekturen einzubauen, leichte Sachen, um den Sonnenschutz herzustellen. Dafür gibt es aber durchaus Modelle inzwischen, beispielsweise das Café Moskau in Berlin. Das ist hervorragend saniert worden, indem man eben einfach mal ein bisschen verzichtet hat auf Energieeinsparmaßnahmen. Muss man eben auch in Kauf nehmen bei wichtigen Sachen. Und dann kann man dort einen ganz tollen Museumsbau zweifellos draus machen, mit herrlicher Aussicht auf die Stadt und im Grunde genommen auch mit Einsichten von der Stadt in das Gebäude. Dafür ist es ja mit geplant gewesen.
Braucht Potsdam ein DDR-Museum?
Das ist durchaus die Frage. Also ein DDR-Museum ist immer eine schöne Angelegenheit, aber hier geht es ja darum, dass dort ein Museum der DDR-Kunst entstehen soll. Die DDR-Kunst ist eine zweifellos zeitlich abgeschlossene Epoche. Es gibt jetzt sozusagen noch die Nachzuckungen durch die Leipziger Schule. Alles dieses findet sich in allererster Qualität in der Sammlung von Hasso Plattner. Aber ob das alleine genügen würde, das ist durchaus zu fragen. Allerdings muss man sagen, Plattner hat es mit seinen Mitarbeitern geschafft im Palazzo Barberini in Potsdam selbst, also in der Altstadt, ein Museum zu installieren, das derzeitig sehr viel spannender ist als alles das, was zum Beispiel in Berlin in der Nationalgalerie passiert. Das heißt, gerade bei diesem Mäzen kann man davon ausgehen, da kann wirklich was Spannendes für Potsdam entstehen, was über die Stadt hinauswirkt und sie gleichzeitig ein bisschen befreit aus diesem ewigen Kult um die preußischen Könige und Friedrich den Großen.
Sagt Nikolaus Bernau, das Terrassenrestaurant Minsk in Potsdam soll zum DDR-Kunstmuseum werden. Nach über 10 Jahren Bauzeit ist es fertig, das Nationalmuseum in Katar, das heute für die Besucher eröffnet wurde. Anja Reinhardt mit den Kulturmeldungen.
Ja, das Nationalmuseum, das in Katars Hauptstadt Doha steht, soll die Geschichte des noch jungen Staates erzählen, vom 18. Jahrhundert bis heute. Und es soll auch in die Zukunft weisen, wovon nicht zuletzt schon die futuristische Architektur des Museums zeugt. Architekt Jean Nouvel hat sich von der scheibenartigen Form der versteinerten Wüstenrose inspirieren lassen.
Ich habe nach einem Symbol gesucht. Ein nationales Gebäude ist immer ein Symbol, das gleichzeitig erkennbar ist. Die Rose erzählt vom Meer und von der Wüste. Und die Technik, die angewandt wurde, drückt Wissen, Geschick und Modernität aus.
Und es ist auch ein Ausdruck der Superlative, dieses Museum. Eine 500 Millionen US-Dollar hat es gekostet. Knapp 3 Kilometer lang ist der Rundgang. 53.000 Quadratmeter Fläche bietet das Haus. Und neben der Ausstellung gibt es noch ein Auditorium, ein Forum, das übliche Café- und Restaurantszenario und Räume für die Aufbewahrung. Das Museum ist natürlich auch ein Werkzeug zur Imagepflege, denn 2022 wird hier die nächste Fußball-Weltmeisterschaft stattfinden, also nicht im Museum, sondern in Katar. Und außerdem befindet man sich im Dauerstreit mit den Nachbarn Saudi-Arabien und Vereinigte Arabische Emirate, offenbar auch auf kultureller Ebene. In den Emiraten hatte Jean Nouvel nämlich den Ableger des Pariser Louvre verwirklicht, der ähnlich pompös eröffnet wurde. In rund 2 Monaten, am 1. Juni ist es soweit, dann werden die neuen künstlerischen Leiter die Nachfolge von Dieter Koslig als Berlinale-Direktoren übernehmen. Carlo Chatrian und Mariette Rissenbeek haben heute ihr neues Auswahlkomitee für die Filmsektion vorgestellt. Carlo Chatrian hat aus Locarno, wo er bislang Festivalleiter war, gleich 4 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mitgebracht. Weitere Neubesetzungen werden in den nächsten Wochen bekannt gegeben. Einiges bleibt auch beim Alten, wie die Leitung der Sektion Retrospektive, die weiterhin von Rainer Rother geleitet wird, dem künstlerischen Direktor der Deutschen Kinemathek. Für die 70. Berlinale im nächsten Jahr haben Chatrian und Rissenbeek angekündigt, das Kino aus seinen traditionellen Orten herauszuführen. Dieter Koslig, der die Berlinale 18 Jahre lang geleitet hat, das sei noch hinterher gesagt, wird übrigens am 10. April von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet, wie das Bundespräsidialamt heute mitteilte.
Von Kultur heute war es das. Michael Köhler dankt für Ihr Interesse an dieser Ausgabe. Gerne weise ich Sie noch auf zwei Dinge hin. Die Beiträge dieser Sendung und anderer können Sie nachhören in unserer DLF-App. Da kann man auch viele andere Dinge kennenlernen. Nach uns erst die Nachrichten, ausführlich dann um 18.10 Uhr die Informationen am Abend. Tobias Armbrüster wird sie dann präsentieren. Ein Thema: Kritik an der SPD-Rüstungsexportpolitik. Ihnen einen guten Abend.